Agenda, der Politik-Podcast für Berlin und Deutschland. Herausgegeben vom Verlag Der Tagesspiegel.
Herzlich willkommen, schön, dass Sie wieder reingeklickt haben bei uns. Diese Folge wird unterstützt von Microsoft. Mein Name ist Brigitte Theile. Wir sprechen heute über ein Thema, bei dem Euphorie und Sorgen sehr nah beieinander liegen. Künstliche Intelligenz. Die Möglichkeiten scheinen schier unendlich. Der Fantasie werden keine Grenzen gesetzt. Aber braucht es nicht gerade bei einem Thema wie künstlicher Intelligenz ganz klare Grenzen? Lange wurde in der EU über Regeln und Vorgaben diskutiert und gerungen. Der AI Act wurde mittlerweile offiziell von den EU-Mitgliedstaaten verabschiedet und soll nicht nur die Grundrechte der Nutzer schützen, sondern gleichzeitig Innovation und Wettbewerbsfähigkeit in der KI-Branche fördern. Wolfgang Dirker ist General Manager Corporate External and Legal Affairs und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland GmbH und außerdem Dr. Phil der neuesten Geschichte. Mit ihm wollen wir heute über den AI Act sprechen, die Rolle von Wettbewerb und Zusammenarbeit bei der weiteren Entwicklung von KI und einen Blick auf die Chancen und Risiken der Technologie für den demokratischen Prozess, insbesondere bei Wahlen werfen. Hallo, Herr Dirker.
Guten Tag, Frau Theile.
Interessante Zusammensetzung, AI, KI und Dr. Phil der neuesten Geschichte. Das klingt nach einem Spannungsfeld.
Gerade bei so einer umwälzenden Technologie wie künstlicher Intelligenz kann das auch manchmal ganz hilfreich sein, weil der Blick in die Geschichte hilft, das eine oder andere aufzuklären.
Heißt das, Sie gehen sensibler als andere mit diesem Thema KI um?
Also ich glaube, gerade beim Thema künstliche Intelligenz ist es wichtig, sich klar zu werden, was das eigentlich für uns heute bedeutet. Das ist ja eine Technologie, die nicht einfach nur ein neues IT-Projekt ist und sollte auch nicht nur ein neues IT-Projekt sein, sondern es ist im Grunde genommen wirklich eine technologische Umwälzung, die wir heute schon beginnen zu sehen in ganz vielen Unternehmen, in ganz vielen Organisationen, aber auch zu Hause auf unserem Schreibtisch und auf unseren Smartphones. Und diese umwälzende Veränderung wirklich zu begreifen, vollständig zu verstehen, die Folgen abzusehen und entsprechend zu reagieren, da ist nach meiner Überzeugung immer hilfreich, in die Geschichte zu schauen, weil wir natürlich schon viele solcher Umwälzungen gesehen haben, gerade technologischer Umwälzungen. Das Lieblingsbeispiel, was ich immer benutze, ist die Druckerpresse. Das ist im 15. Jahrhundert die Erfindung gewesen, die tatsächlich auch umwälzend geworden ist für unsere Gesellschaften. Zunächst mal einfach nur eine Weiterentwicklung von bestehenden Druckverfahren hat sich das ja, nachdem Gutenberg in Mainz begonnen hat, daraus tatsächlich eine neue Technologie zu machen und auch ein neues Produkt zu machen, so schnell weiterentwickelt, dass dadurch im Grunde genommen die komplette Form der Aufnahme und Weitergabe von Wissen in der Neuzeit sich verändert hat und dadurch im Grunde genommen auch eine Revolutionierung unseres Umgangs mit Inhalten zur Folge gehabt hat. Wie alle technologischen Umwälzungen hat das große Vorzüge. Das hat die Menschen befähigt, Fortschritt, Wissenschaft, Aufklärung, Humanismus voranzutreiben. Aber es hat natürlich auch schwierige und herausfordernde, teils negative Folgen gehabt. Also gerade in der frühen Neuzeit sehen wir dann ja auch ganz viele Flugblätter, propagandistische, verhetzende Schriften, die in dieser Zeit verbreitet werden und die sicherlich auch einen Anteil gehabt haben an all dem, was an negativen Folgen mit der Reformation, mit den Glaubenskriegen, mit den vielen kriegerischen Auseinandersetzungen in der frühen Neuzeit kam. Und das sind alles Entwicklungen, wo der Blick in die Geschichte hilft, wo er sozusagen das Bewusstsein schärft auch für die Herausforderungen, für die Chancen. Und ich glaube, insofern ist es durchaus hilfreich, ab und zu mal diesen Blick in die Geschichte zu tun.
Wenn man so extrem stark an der Zukunft arbeitet, wie groß ist Ihre Verantwortung der nächsten Generation gegenüber? Oder ich stelle die Frage nochmal anders. Alles, was wir heute bei KI nicht aufgleisen, wird dann auch nicht mehr möglich sein und fällt den Nächsten auf die Füße?
Ich glaube, das Wichtigste ist, dass wir uns verstehen als Teil eines großen Ökosystems, wenn wir über die künstliche Intelligenz sprechen. Wir haben es mit großen und kleinen Unternehmen, wir haben es mit deutschen, europäischen und amerikanischen Unternehmen zu tun, aber vor allem auch mit anderen Einrichtungen und Stakeholdern, mit Forschern und Forscherinnen. Wir haben es zu tun mit Regierungseinrichtungen, mit der Politik. Und ich glaube, diese Herausforderung, künstliche Intelligenz zu unserem Nutzen zu gestalten, das kann nur gemeinsam erfolgen. Und zugleich denke ich, und darüber werden wir ja noch etwas näher sprechen, nehmen wir als Microsoft unsere Verantwortung wahr, versuchen dieser Verantwortung auf verschiedenen Ebenen gerecht zu werden, um eben die Vorzüge der künstlichen Intelligenz für unser Arbeiten, für unsere Wirtschaft, für unsere Zukunft zu nutzen.
Wenn Sie das gerade so sagen, heißt das, dass in einem KI-Zeitalter es nur noch mit Kooperationen geht?
Immer mehr. Ich glaube, gerade bei diesen horizontalen und wirklich disruptiven Technologien können wir das Ganze nicht angehen, als ob wir ein weiteres Digitalprojekt im Unternehmen verankern. Ich glaube ehrlich gesagt, dass das teilweise das Problem ist. Künstliche Intelligenz wird verstanden wie ein weiteres Digitalprojekt. Es werden dann eine Reihe von Kolleginnen und Kollegen abgestellt. Es werden limitierte Budgets zur Verfügung gestellt und dann probiert man mal aus. Und ich glaube, wir haben ja alle gesehen, seitdem im November 2022 ChatGPT veröffentlicht wurde, dass generative KI einfach einen unglaublichen Quantensprung an Verwendung künstlicher Intelligenz und deren Lösungen in unserem Leben, wirklich in allen Bezügen unseres Lebens ermöglicht. Egal, ob das das Zusammenfassen von Texten, die Erstellung von Entwürfen, ob das das Übersetzen ist, ob das die natürliche Sprache im Umgang mit solchen Maschinen und Systemen ist. Und diese breite, horizontale und wirklich umwälzende Natur von künstlicher Intelligenz, die einzusetzen, erfordert eben wirklich die Zusammenarbeit unterschiedlichster Akteure, aber eben auch unsere Eigenverantwortung. Das gilt für den verantwortungsvollen Umgang mit KI, das gilt aber genauso gut auch für Projekte, mit denen Unternehmen, mit denen unsere Kundinnen und Kunden schon die konkreten ersten Vorzüge sehen, den Nutzen tatsächlich auch erkennen können. Und ich glaube, dieser Nutzen ist das, was letzten Endes zu der Überzeugung führt, es ist nicht nur ein kleines Digitalprojekt, sondern es ist eine umwälzende, neue Herangehensweise an verschiedenste Aufgaben im Unternehmen, verschiedenste Aufgaben in unserem alltäglichen Leben, bei denen wir eben uns von Routineaufgaben entledigen können, bei denen wir effizienter werden, produktiver werden können und diese Vorzüge tatsächlich in vollem Umfang zu nutzen. Dazu müssen wir zusammenarbeiten und dazu müssen wir eben auch ein gutes Verständnis von diesen Technologien haben.
Je mehr wir die KI füttern, desto intelligenter wird sie auch. Schafft der Mensch sich damit selber ab?
Also die künstliche Intelligenz ist eine Maschine und sie ist nicht der Ersatz für den Menschen. Und deswegen ist manchmal auch die Kurzbezeichnung vertrauenswürdige KI so irreführend, weil die KI ist als solche nicht vertrauenswürdig. Es geht um vertrauenswürdigen Umgang mit der KI und die vertrauenswürdige Gestaltung dieser Technologie. Letzten Endes geht es darum, wer im Mittelpunkt steht und das muss der Mensch sein. Wir haben jetzt vor einiger Zeit begonnen, künstliche Intelligenz als Anwendung auch in unsere Produkte, wie zum Beispiel PowerPoint, Excel oder Word einzubinden. Und wir haben diese Produkte, diese Anwendungen ganz bewusst Copilot genannt. Diese Copiloten sollen im Grunde genommen den Menschen in seiner führenden Rolle unterstützen, aber nicht ersetzen. Sie sind nicht der Autopilot und auch schon gar nicht der Pilot. Und sie sollen als Copilot mir in meiner Arbeit die Unterstützung geben, die ich brauche, die ich auch haben möchte, um eben weiterhin mir die Möglichkeit zu geben für die Aufgaben, die mir wichtig sind. Das sind kreative Aufgaben, inhaltliche Aufgaben, insbesondere viele kommunikative und soziale Aufgaben im Umgang mit Menschen, diese Aufgaben noch besser zu erledigen, aber eben eine Erleichterung, eine Entlastung zu haben für viele Routineaufgaben, aber auch durchaus zu unterstützen bei kreativen Entwurfsaufgaben. Zum Beispiel, wenn ich beispielsweise eine PowerPoint-Präsentation entwickle, mir zunächst mal einen Entwurf machen zu lassen von dem Co-Piloten. Und die wird dann sozusagen vom Co-Piloten tatsächlich zu Ende gebracht und dann landen wir hoffentlich an der richtigen Stelle.
Klingt so, wie Sie das sagen, gut. Also das würde einem schon einiges an Ängsten nehmen. Trotzdem ist natürlich Missbrauch möglich. Was da auch von Seiten Microsoft passiert, besprechen wir gleich. Wir haben gerade über Kooperationen schon gesprochen. Microsoft ist größter Gesellschafter des amerikanischen Softwareunternehmens OpenAI. Jetzt investiert Microsoft parallel in die gefeierte französische AI Mistral. Also in die direkte Konkurrenz, was ist da los? Vertrauen Sie OpenAI nicht mehr?
Ja, wir sind kein Gesellschafter von OpenAI. Also wichtig ist, nochmal deutlich zu machen, wie eigentlich die Zusammenarbeit, über die wir ja gerade schon sprachen, im KI-Umfeld funktioniert. Wir haben im Grunde genommen eine ganze Reihe von Wertschöpfungsstufen, die alle notwendig sind, damit wir tatsächlich Anwendungen der künstlichen Intelligenz so nutzen können, wie wir uns das vorstellen. Dazu gehört natürlich zunächst mal Rechenkapazitäten. Wir sind als Microsoft einer der Anbieter von Cloud-Rechen-Infrastrukturen, die eine zentrale Voraussetzung überhaupt für diese großen Sprachmodelle sind, von denen Sie mit OpenAI ja gerade ein Wesentliches angesprochen haben. Und jetzt könnte man noch tiefer gehen und sagen, eigentlich brauchen wir für diese Rechenkapazitäten zunächst mal Rechenzentren. Wir brauchen Chips, wir brauchen Stromversorgung. Und zwar regelmäßige, zuverlässige, leistungsfähige Stromversorgung. Genauso brauchen wir Kommunikationsinfrastruktur. Wir brauchen natürlich Zugang zum Web und vieles andere mehr. Aber ganz wichtig, um künstliche Intelligenz nutzen zu können, sind eben auch die großen Sprachmodelle. Das ist das ganze Tooling, die Software, die wir brauchen, um dann letzten Endes Anwendungen auch laufen zu lassen. Wir brauchen viele Entwicklerinnen und Entwickler, die Anwendungen bereitstellen für unterschiedlichste Bereiche, ob das im Gesundheitsbereich ist oder in der Büroumgebung, beim autonomen Fahren und vieles andere mehr. Was ich damit sagen will, ist, wir haben im Grunde genommen eine ganz, ganz differenzierte Landschaft von unterschiedlichsten Akteuren, die alle miteinander zusammenarbeiten müssen, damit letzten Endes das Ziel, künstliche Intelligenz verfügbar zu machen, wirklich gelingt. Microsoft ist insbesondere im Bereich der Cloud-Infrastrukturen tätig und wir haben vor einigen Jahren die Entscheidung getroffen, dass wir OpenAI unterstützen, indem wir solche Recheninfrastrukturen zur Verfügung stellen. Das ist eigentlich der wichtigste und wesentliche Beitrag, den wir geleistet haben zum Erfolg von OpenAI. Und wir sehen uns als Partner von OpenAI und wir sind ebenso mit ganz vielen anderen Unternehmen, ganz vielen anderen Partnerinnen und Partnern zusammen, um eben dieses gesamte KI-Ökosystem zum Erfolg zu bringen. Mistral ist ein gutes Beispiel, weil das ist ein sehr vielversprechendes, sehr leistungsfähiges französisches Unternehmen, das ein Large Language Model anbietet, mehrere Modelle anbietet, die übrigens Open Source basierend sind und die uns so vielversprechend erscheinen, dass wir ihnen die Möglichkeit geben wollen, ebenfalls unsere Azure, so ist ja die Bezeichnung unserer Cloud-Infrastruktur, zu nutzen, um ihre Modelle zu trainieren, zu entwickeln und dann auch ihren Kundinnen und Kunden anzubieten. Übrigens neben Mistral und OpenAI sind ganz viele weitere Modelle, wir reden über 1600 Modelle, die wir auf unserer Plattform haben, zugänglich oder sie sind von den entsprechenden Anbietern auf die Plattform gebracht werden, um einfach unsere Rechenkapazitäten nutzen zu können. Von den 1600 etwa, die es heute sind, sind übrigens 1500 Open-Source-Modelle.
Heißt das im Umkehrschluss, dass es irgendwann eine große Bubble gibt von verschiedenen Unternehmen, die sich für die Infrastruktur zusammengeschlossen haben und die kleineren fallen irgendwann weg?
Also die Rechenzentren und Infrastrukturen sind, wie gesagt, ein Bestandteil. Das ist eine Ebene dieser gesamten Wertschöpfungskette. Wir haben hier unterschiedlichste Anbieter. Das sind große Hyperscaler wie Alphabet oder AWS oder Microsoft, aber auch europäische Anbieter, wie in Deutschland die Schwarz-IT-Gruppe oder französische und andere Anbieter. Es gibt also regen Wettbewerb. Es gibt unterschiedliche Ausprägungen dieser Angebote, auch unterschiedliche Formen von Partnerschaften. Und dann kann ein erfolgreiches Angebot eigentlich nur entstehen, wenn diese anderen von mir erwähnten Wertschöpfungsstufen auch abgedeckt werden. Wenn also beispielsweise ein großes Modell, wenn wir jetzt über generative KI reden, oder auch mehrere unterschiedliche große Modelle da herangezogen werden. Wir haben übrigens als Microsoft ganz unterschiedliche Varianten. Wir bieten mit der Azure OpenAI Plattform eine Umgebung an, in der Unternehmen, in der Entwicklerinnen und Entwickler ihre eigenen Modelle entwickeln können, in der sie im Grunde genommen sich bestimmter Werkzeuge bedienen, um dann ein eigenes leistungsfähiges KI-Modell zu entwickeln. Diese Modelle können, aber sie müssen nicht auf der Azure-Plattform laufen. Wir bieten die Möglichkeit, jederzeit alle Daten auf eine andere Plattform zu übertragen. Und wir gewährleisten allen Kundinnen und Kunden auch, dass wir die Daten, die, wenn sie auf unseren Cloud-Infrastrukturen laufen, übertragen werden, auch nicht für unsere eigenen Zwecke nutzen. Also insofern sind wir an dieser Stelle offen und versuchen eben hier auch dem Wettbewerbsgedanken und vor allem dem Partnerschaftsgedanken ausreichend Rechnung zu tragen.
Jetzt ist das Thema künstliche Intelligenz in Deutschland und Europa immer wieder recht kontrovers diskutiert worden und wird immer noch recht kontrovers diskutiert. Oftmals stehen da mögliche Risiken im Vordergrund. Können wir mit dem AI Act als starkes Regelwerk im Rücken jetzt optimistischer und besonders auch auf eher chancenorientierte Zukunft blicken?
Ja, ich würde das bejahen. Ich glaube, zum AI Act muss man sagen, dass der AI Act zunächst mal eine wesentliche Unterstützung für das Vertrauen in künstliche Intelligenz leisten wird. Wir haben als Microsoft immer gesagt, dass wir eine eigene Verantwortung haben, dass wir eigene Standards und Prinzipien für den vertrauensvollen Umgang mit künstlicher Intelligenz entwickeln und umsetzen, aber dass es immer auch staatlicher, politischer Regulierung brauchen wird, um sozusagen die Rahmenbedingungen in einer Art und Weise zu schaffen, dass tatsächlich auch das Vertrauen in künstliche Intelligenz wächst. Diese Unterstützung durch den AI Act, also künstliche Intelligenz braucht Regulierung, halten wir für gegeben und glauben, dass der AI Act, so wie er jetzt voraussichtlich beschlossen wird und dann ja auch umgesetzt werden muss noch in den Mitgliedstaaten, das tatsächlich auch gewährleisten wird. Ein zweiter Punkt ist, glaube ich, wichtig. Man sieht diesem AI Act an, dass er gewissermaßen ein Kind seiner Zeit ist. Wenige Jahre zuvor, als die Arbeit begonnen hat an diesem AI Act, da gab es dieses Bewusstsein für die Bedeutung von generativer künstlicher Intelligenz noch nicht. Das war vor dem Erscheinen von ChatGPT im November 2022, als die Arbeiten am AI Act begonnen haben. Und bis heute merkt man ja sozusagen diese zeitliche Bedingtheit und auch den politischen Kompromisscharakter diesem Gesetzesentwurf, diesem Verordnungsentwurf an. Ich glaube, dass man das Bemühen um Innovationsförderung deutlich erkennt. Ich glaube aber, dass man auch an einigen Beispielen erkennt, dass man hier einen politischen Kompromiss finden musste zwischen den Arbeiten, die gemacht worden waren, den politischen Zielen, die damit verknüpft waren, einerseits für Rahmenbedingungen zu sorgen, bestimmte Nutzungen auszuschließen und auch eine differenzierte Regulierung unterschiedlichster Risikoklassen vorzunehmen, die wir übrigens sehr begrüßen. Das erkennt man diesem Entwurf an und insofern ist es sicherlich ein politischer Kompromiss mit viel Licht, aber auch mit dem einen oder anderen Schattenwurf. Und dritter, letzter Punkt, was uns besonders wichtig ist hier, dass jetzt in der weiteren Umsetzung dieses AI-Acts es nicht zu unterschiedlichen Interpretationen und Ausprägungen quer durch die Europäische Union kommt, dass wir eine möglichst einheitliche Umsetzung haben und insbesondere auch, dass wir jetzt diese sehr, sehr schwierige Umsetzung von politischen Beschlüssen in technische Handlungsanweisungen haben. Wir müssen jetzt sozusagen auf die Ebene der Ingenieure und die müssen im Rahmen der Standardisierung tatsächlich einheitliche Standards entwickeln, die dann die Umsetzung von politischen Zielen in technische Richtlinien, in technische Rahmenwirkungen auch ermöglichen. Das wird die nächste Herausforderung sein. Und dann werden wir sicherlich eher früher als später nochmal reinschauen müssen in den AI Act, denn die technische Entwicklung geht sehr schnell vonstatten. Und das, was da jetzt beschlossen wird, ist sicher nicht der letzte Stand.
Was sind denn für Sie die drei wichtigsten Leitplanken des AI Acts, wenn man das überhaupt so einfach runterbrechen kann?
Also ganz wichtig ist, dass es hier dieses Modell der Risikoabstufung gibt. Es gibt ja bestimmte Verwendungen, die zum Beispiel das Social Scoring oder das Nachvollziehen von persönlichen Bewegungen im öffentlichen Raum angehen, die verboten werden mit dem AI Act. Dann gibt es Hochrisiko und weniger und als weniger riskant eingestufte Verwendungsformen. Das halten wir für eine ganz wichtige Abstufung. Das ist diese von mir erwähnte Zielsetzung, durchaus Innovation zu fördern, dass also hier die Möglichkeit geschaffen wird, einzelne Anwendungen zu verbieten, aber insgesamt eben eher differenziert vorzugehen. Ein zweiter ganz wichtiger Punkt ist, dass unterschieden wird zwischen Anwendungen der künstlichen Intelligenz auf der einen Seite und der Regulierung von Modellen. Unterscheiden wird sich das letztlich vor allem im Umfang der Dokumentationsverpflichtungen und der Transparenzanforderungen. Für Modelle und insbesondere für die sogenannten General-Purpose-AI-Modelle und dann besonders diejenigen, die als systemkritisch betrachtet werden, gibt es deutlich höhere Dokumentations- und Transparenzpflichten, während für, ich sag mal, die einfachen AI-Anwendungen diese Verpflichtungen geringer ausgeprägt sind. Das ist, glaube ich, nochmal ein wichtiges Prinzip, um deutlich zu machen, dass wir nicht unterschiedlichste Anwendungen von unterschiedlichster Komplexität auf die gleiche Art und Weise regulieren. Das wäre sicher auch schwierig. Und ein dritter Punkt, weil Sie ja nach drei Punkten gefragt haben, da würde ich sagen, ist beim AI Act ganz wichtig, dass es eben nicht sozusagen einmal jetzt diesen Beschluss gibt und damit keine weiteren Anpassungen möglich sind, sondern dass wir Flexibilität haben, sowohl in den Anforderungen an unterschiedlichste Klassen von AI, aber auch in den ganzen Regelungen zur Governance, also zur Umsetzung. Es gibt ja dieses AI Office, was jetzt gegründet wird. Es werden jetzt ja Menschen in der Europäischen Kommission eingestellt, die mit ihrer Kompetenz dafür sorgen sollen, dass eine Beobachtung des Marktes und der Entstehung von neuen Anwendungen, von Modellen auch entsprechend berücksichtigt wird. Ich glaube, diese Flexibilität, die hier an verschiedenen Stellen erkennbar ist, ist auf jeden Fall auch ein positiver Aspekt.
Aber ich verstehe, dass Sie schon dazu aufrufen, Unternehmen das noch ernster zu nehmen und nicht, wie Sie vorhin sagten, 2-3 Leute mal abzustellen, die das nebenher machen, sondern anzugucken, das ist ein neuer, starker Bereich, der auch dementsprechend beackert werden muss.
Ja, wobei sich meine Bemerkung von eben nicht in erster Linie und allein auf die Regulierung bezog, sondern es geht zunächst mal darum, dass wir uns in den Organisationen und Unternehmen auseinandersetzen mit den Chancen von künstlicher Intelligenz. Dass wir eben nicht die kleinen, isolierten IT-Projekte fahren, sondern dass wir die Nutzung von künstlicher Intelligenz als eine Aufgabe für alle Beschäftigten, für alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter machen, auch allen vor allem die Möglichkeit und Chance geben, das auszuprobieren. Wir kriegen diesen Schub, den wir brauchen in Europa, in der Nutzung, in dem Aufbau von Kompetenz für künstliche Intelligenz und damit auch übrigens von vertrauenswürdiger Nutzung von KI nicht hin, wenn in der typischen Organisation weniger als 1% aller Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter überhaupt mit solchen Technologien umgeht. Wir müssen es wirklich in die Breite bringen.
Beziehungsweise damit umgeht, aber keine Ahnung hat, weil dann gibt es immer irgendwie so Leuchttürme in den verschiedenen Abteilungen, die werden sich dann schon drum kümmern und ich muss es en detail ja nicht wissen, sondern nehme es peripher nur ein wenig mit. Ich glaube, das ist auch ein großes Problem.
Ja, das sehe ich ganz genauso. Also wir haben es ja eben nicht zu tun mit einer isolierten kleinen Ergänzung für einen anderen technologischen Bereich, sondern wie gesagt wirklich mit einer umwälzenden horizontalen Technologie. Und hier müssen wir, jetzt gehe ich zurück auf den Buchdruck, im Grunde genommen auf elementare Kulturtechniken zurück. Der Buchdruck hat dazu geführt, dass das Buch nicht mehr auf Schweinsleder geschrieben, in wenigen Einzelexemplaren in irgendwelchen Klosterbibliotheken stand, sondern es führte dazu, dass das gedruckte Buch aus Papier irgendwann jedenfalls in viel, viel mehr Haushalten stand. Und das führte natürlich dazu, dass die Kulturtechnik des Lesens an Bedeutung gewonnen hat. Es war damit aber eben auch nicht mehr so, dass einige wenige des Lesens, kundige Priester und sonstige, den Menschen erklären konnten, was sie zu glauben haben und was sie zu lassen haben, sondern dass da im Grunde genommen eine Demokratisierung von Wissen stattgefunden hat. Und über die Jahrzehnte und Jahrhunderte sind wir heute natürlich in unseren Gesellschaften in einer Situation, in der ein sehr großer, sozusagen fast vollständiger Teil der Menschen diese Kulturtechnik beherrscht. Und dadurch natürlich ein ganz anderer Umgang mit Wissen und damit eben auch mit dem wissenschaftlichen Umgang mit solchen Fragen in der Lage ist.
Aber dann ist es ein ganz großes Ausrufezeichen hinter dem Wort Selbstverantwortung, oder?
Die Verantwortung ist eine partnerschaftliche, ist eine gesamtgesellschaftliche. Ich hatte ja gesagt, das betrifft Unternehmen genau wie andere Organisationen, das betrifft den Staat wie auch alle einzelnen Nutzerinnen und Nutzer. Und ich glaube, nur zusammen können wir diese Verantwortung wahrnehmen. Und aus meiner Sicht nochmal, das Allerwichtigste ist jetzt, KI-Anwendungen, KI-Programme, Co-Piloten in jede Hand bringen, um einfach durch Ausprobieren, durch das konkrete Erfahren des Nutzens, und das kann ja individuell unterschiedlich sein, Kompetenz aufzubauen und dann tatsächlich auch den Vorteil für uns alle verwenden zu können.
Lassen Sie uns mal in das Thema Demokratie eintauchen. 2024 wird ein historisches Wahljahr sein, in dem laut Weltwirtschaftsforum mehr als 2 Milliarden Wähler in 50 Ländern, darunter die Vereinigten Staaten, Indien und die Europäische Union, an die Urnen gehen werden. Je näher die Wahlen rücken, desto größer werden die Bedenken hinsichtlich der Rolle der künstlichen Intelligenz bei der Verbreitung politischer und wahlbezogener Fehlinformationen spielen. Aus Ihren bisherigen Erfahrungen, wie groß sind die Gefahren, die von künstlicher Intelligenz für unsere demokratische Grundordnung ausgehen kann?
Wir haben das ja in der technologischen Entwicklung immer wieder gesehen. Gerade vor 10 Jahren waren wir alle sehr begeistert über die Potenziale der sozialen Medien für Demokratisierung, für Teilhabe, auch für eine erhöhte Transparenz in Gesellschaften. Und da hatten wir den arabischen Frühling und da hatten wir im Grunde genommen viele auch technologisch mit ermöglichte Umwälzungen und Bewegungen im politischen und gesellschaftlichen Raum, die mit großen Hoffnungen verbunden waren. Wenn wir heute 10 Jahre später drauf schauen, dann ist es eher ein sehr gemischtes und teilweise sehr pessimistisches Bild, weil einfach die marktwirtschaftlichen Strukturen hinter vielen Anwendungen und Angeboten der sozialen Medien dazu führen, dass eigentlich die schwierigen, die abgrenzenden und polarisierenden Botschaften sehr stark gefördert, sehr stark nach vorn geschoben werden. Weil es dazu führt, dass es in unterschiedlichsten Blasen dieser sozialen Medien auch leichter wird, gesetzesübertretende, verhetzende, polarisierende oder schlichtweg illegale Inhalte zu verbreiten. Und ich glaube, da ist eine Chance, die wir jetzt bei der künstlichen Intelligenz sehen und auch nutzen müssen, frühzeitig mit einem guten und klaren, scharfen Bewusstsein für die Risiken im Bereich der künstlichen Intelligenz Maßnahmen zu treffen. Deepfakes ist das am meisten diskutierte Thema im Blick auf diese vielen demokratischen Wahlen, die in diesem Jahr stattfinden. Und wir haben ja erste Beispiele gesehen, wo führende Politikerinnen und Politiker in solchen Deepfakes vermeintlich ihre Wählerinnen und Wähler aufgerufen haben, Dinge zu tun, die sie tatsächlich gar nicht wollten. Und es gibt viele andere Beispiele dafür. Was diese Deepfakes angeht, da würde ich Ihnen zustimmen, das ist tatsächlich ein sich abzeichnendes Problem, was wir sehr ernst nehmen müssen. Wir haben uns als Microsoft, und jetzt nur unser Beispiel zu nehmen, seit vielen Jahren in unseren Teams mit diesem Thema beschäftigt. Und wir haben jetzt gerade bei der Münchner Sicherheitskonferenz den sogenannten Tech Accord unterschrieben, gemeinsam mit 19 anderen Technologieunternehmen aus dem Bereich soziale Medien, weil das sind gewissermaßen die Transporteure, die Plattformen für diese Inhalte und eben auch mit den Entwicklern und Anbietern von künstlicher Intelligenz. Und da sind die großen Namen von Meta über Alphabet bis hin zu Microsoft, aber auch OpenAI und viele andere dabei. Dieser Tech Accord, diese Übereinkunft der Technologieunternehmen, soll im Grunde genommen unsere gemeinsame Arbeit unterstreichen und voranbringen im Blick auf den Missbrauch von Deepfakes und anderen KI-Anwendungen im Blick auf demokratische Wahlen. Da haben wir eine ganze Reihe von Maßnahmen, wo ich vielleicht jetzt eine gerne rausgreifen würde. Und das ist die Bereitstellung von Werkzeugen für Kampagnen und für politische Kandidatinnen und Kandidaten, die auf unseren Website, auf spezifischen Websites ihre Inhalte überprüfen lassen können und auch ihre Inhalte kennzeichnen lassen können, damit die Authentizität, und darum geht es ja im Wesentlichen, von Wahlkampfmaterial in Bild, in Ton und auch in Video besser geschützt werden kann. Das ist so eines der vielen Ziele, die wir uns da gesetzt haben, die wir auch veröffentlicht haben. Und man muss einfach immer sehen, das ist eine Entwicklung. Wir werden sicherlich nicht innerhalb von wenigen Wochen alle Probleme dort beseitigen können. Wir werden sicherlich in einem dauernden Hin und Her mit neuen Methoden der Desinformation, mit neuen technischen Herangehensweisen, um Deepfakes zu erzeugen, zu tun haben und müssen eben auch unsere Werkzeuge und unsere Kompetenzen in diesem Bereich weiter stärken. Und da ist es aus meiner Sicht, glaube ich, ein gutes Zeichen, dass sich hier wirklich die wesentlichen Player, viele wesentliche Player in der Technologieindustrie weltweit zusammengeschlossen haben, um hier mal so einige Punkte, die wir entwickelt haben, auch gemeinsam weiter voranzutreiben.
Wie sieht's mit Medienkompetenz aus? Wie kann die richtig vermittelt werden? Denn das war ja schon vor Hochlauf von KI schwierig, den Menschen Medienkompetenz an die Hand zu geben. Wie wird sich das im Zeitalter von KI verändern?
Ja, ich glaube, das ist ein ganz wichtiger weiterer Bereich, der aber eben auch eng verzahnt ist mit den technologischen Methoden. Ich hatte gerade diesen Tech Accord erwähnt und eine weitere wichtige Säule darin ist dieses ganze Thema, auf Englisch heißt es Content Provenance, also die Herkunft von Inhalten. Es gibt dort seit vielen Jahren Bemühungen in verschiedenen Konsortien und Verbänden weltweit, die sich zum Ziel gesetzt haben, durch bestimmte technologische Maßnahmen im Grunde genommen Inhalte zu kennzeichnen und dadurch auch die Herkunft von Inhalten transparent zu machen. Was jetzt passiert ist, dass das von uns, aber auch von anderen Akteuren verbunden wird mit weiteren technischen Mitteln, wie zum Beispiel den sogenannten Wasserzeichen. Der Begriff Wasserzeichen soll einfach deutlich machen, was wir ja schon von Geldscheinen und von unseren Identifikationsdokumenten kennen, dass es hier relativ schwer zu fälschende Kennzeichen gibt, um eben auch wieder in der Lage zu sein, zu unterscheiden zwischen dem, was ein tatsächlich von einem, sagen wir mal, politischen Kandidaten oder einer Partei bereitgestellter Inhalt ist und das, was vielleicht von anderen böswilligen Akteuren mit dem Ziel der Desinformation bereitgestellt wird.
Geht das nur bei Bildern oder auch bei Texten?
Wir tun uns bei Bildern, bei Video, bei Audio deutlich leichter. Das liegt einfach in der Natur dieser Texte, der Natur dieser Inhalte. Aber wir müssen sicherlich auch dahin kommen, bei Texten eine bessere technische Fülle an Methoden zu entwickeln, die eben auch hier diese Content Provenance, diese Sicherstellung, dass ein Inhalt, der vorgibt, von jemandem zu kommen, auch tatsächlich von dieser Person kommt, wahrgenommen wird. Also Text ist schwieriger, aber sicherlich auch etwas, was zu den Zielen dieser Initiative gehört. Und diese technischen Methoden für Audio, für Video, für Bild und dann auch für Text werden wir verbinden müssen mit Medienkompetenz in dem Sinne, dass eben wir als diejenigen, an die diese Inhalte gerichtet sind, ein besseres Verständnis dafür haben, wie gehe ich mit einem solchen Inhalt um. Ich denke, wir werden mit der Verfügbarkeit von solchen KI-generierten Inhalten in den nächsten Monaten und Jahren zunehmend ein Bewusstsein entwickeln, dass wir zunächst mal einen sozusagen automatischen Zweifel haben. Der automatische Zweifel, ob wir einen bestimmten Inhalt tatsächlich glauben können, dass er authentisch ist.
Also da bin ich sehr gespannt, denn wenn wir uns jetzt einfach das Beispiel mal Instagram anschauen, was dort oft gepostet wird und die Menschen jenseits jeglicher Reflexion das dann kommentieren, statt mal nachzuschauen, kann das sein, dass das echt ist? Das ist schon enorm. Also ich frage mich, wie diese Menschen auch irgendwie an Medienkompetenz rangeführt werden können.
Das ist ja das, was ich gerade eben sagte, dass wir nie aufhören dürfen, auch besser zu werden, weil wir natürlich eine große Versuchung haben, das, was uns vorgesetzt wird, einfach
zu konsumieren. Halten. Ja, genau.
Also wir haben verschiedene Initiativen gerade in den letzten Monaten nochmal intensiviert, auch in Deutschland übrigens intensiviert, wo wir zusammenarbeiten, beispielsweise mit staatlichen Akteuren wie der Bundesagentur für Arbeit oder mit dem Bayerischen Digitalministerium. Wir arbeiten mit vielen Unternehmen zusammen, ob das BMW, Volkswagen, Schaeffler und viele andere sind. Und wir haben viele NGOs, viele Ehrenamtliche und viele Non-Profit-Organisationen, mit denen wir zusammenarbeiten, wo wir ganz spezifische Programme aufsetzen, um KI-Kompetenzen zu vermitteln, auch für bestimmte soziale Gruppen. Also beispielsweise kooperieren wir mit der Ready School, auch hier in Deutschland, wo wir KI-Schulungsprogramme für Geflüchtete anbieten. Oder wo wir in die Unternehmen, wie gesagt, gehen, um einen ganzheitlichen Ansatz in der KI-Schulung zu entwickeln, der sich nicht darauf beschränkt, technische Kompetenzen zu vermitteln, sondern die von Ihnen zu Recht genannten Medienkompetenzen, die eben wichtig sind, damit wir auch in den sozialen Medien unterscheiden können zwischen dem, was echt ist und zwischen dem, was nicht echt ist.
Dann lassen Sie uns jetzt mal die deutsche Krisenanalyse verlassen und wir gehen rüber zu Herausforderungen und Chancen der KI. KI wird die Weltwirtschaft verändern. Wir stehen an der Schwelle zu einer technologischen Revolution, die die Produktivität ankurbeln, das globale Wachstum steigern und die Einkommen weltweit erhöhen könnte. Doch sie könnte auch Arbeitsplätze ersetzen und die Ungleichheit vertiefen. Das sage nicht ich, sondern der Internationale Währungsfonds. Wie immer bei groß angelegten Transformationen und technologischen Quantensprüngen müssen viele Akteure und Ressourcen zusammenkommen. Das haben wir vorhin schon besprochen, damit sich da was bewegt. Bei der künstlichen Intelligenz fallen einem Rechenzentren ein, da haben wir drüber gesprochen, Datenverfügbarkeit, Kapital. In Deutschland sind wir ja ganz gut darin, unsere eigene Leistung zu schmälern und neidvoll zu den Nachbarn und den Konkurrenten zu schauen. Wo sehen Sie Deutschland und Europa bei der künstlichen Intelligenz im internationalen Wettbewerb platziert und wo besteht dabei der größte Handlungsbedarf?
Da brauche ich gar nicht auf mein eigenes Denken und Fühlen so sehr eingehen, sondern da gibt es ja mittlerweile wirklich gute Studien. Und Sie haben ja den Internationalen Währungsfonds zitiert, der zum Ergebnis kommt, in seinem KI-Bereitschaftsindex, also in seinem AI-Readiness-Index, steht Deutschland jetzt ganz aktuell auf Platz 3. Das gilt für Infrastruktur, genauso aber für Innovation, Integration und auch Humankapital. Also hinter Singapur und den USA an dritter Stelle, das ist erstmal ein guter Platz. Das spricht für Deutschland als einen Standort, als eine Gesellschaft, die ein hohes Maß an Bereitschaft und auch an Fähigkeit hat, diese Vorteile von künstlicher Intelligenz zu nutzen. Wir haben selber auch weitere Studien angestellt und was wir feststellen ist, dass wir gerade bei der Readiness, bei der Bereitschaft und auch bei der Innovationskraft in den Unternehmen, sowohl großen Unternehmen wie im Mittelstand, wirklich ein hohes Maß an Chancen haben, künstliche Intelligenz jetzt in die Breite zu bringen. Wo es eher noch mehr Arbeit zu tun gibt, das ist dieser ganze Bereich, den wir eben schon angesprochen haben, nämlich wirklich Ausbildung, Fortbildung, Schulungen im Bereich künstliche Intelligenz in der Breite der Organisation, in der Breite der Gesellschaft. Also diese Diese Lust auf das Neue, die Bereitschaft, sich einzulassen auf neue Technologien, auf neue Anwendungen, das auszuprobieren, das ist etwas, wo ich einen ganz, ganz großen Ansatzpunkt sehe, noch besser zu werden. Und das ist natürlich eine Aufforderung auch wiederum an alle Beteiligten. Das ist wichtig, diese Technologien, diese KI-Anwendungen zur Verfügung zu stellen. Und dann ist es wichtig, auch mit der entsprechenden Haltung das zu nutzen, sich auch darauf einzulassen, zu akzeptieren, auch eine gewisse Frustrationstoleranz zu entwickeln, wenn es mal nicht so funktioniert, wie man sich das gewünscht hat. Aber hier, glaube ich, reden wir wirklich von Offenheit, von der Bereitschaft, sich das dem Risiko auch einmal auszusetzen und so die berühmte Extrameile zu gehen, um einfach Erfahrung zu gewinnen im Umgang mit künstlicher Intelligenz.
Wo braucht es noch mehr Hilfe von der Politik?
Also die Politik hat ja mit dem AI Act einen ersten Aufschlag gemacht in Europa. Übrigens nicht nur in Europa, sondern auch in anderen Teilen der Welt. Wenn wir zum Beispiel an die Executive Order des amerikanischen Präsidenten denken, gibt es ja die ersten Gesetzeswerke, die ersten Verordnungen, die Vorgaben machen für den sicheren, verantwortungsvollen Umgang mit KI. Und das ist, glaube ich, eine wichtige Aufgabe der Politik. Also sie hilft, über politische und regulatorische Rahmenbedingungen gewisse Leitplanken zu setzen, in denen der Umgang mit KI weiter erfolgen soll. Ein weiterer Bereich aus unserer Sicht ist, dass die Politik, dass die Regierungen eigentlich auch die Chance haben, selber als Leitanwender für künstliche Intelligenz tätig zu werden. Gerade in vielen Behörden hören wir Tag für Tag, dass die Beschäftigten zunehmend nicht mehr vorhanden sind, dass es einfach die Fachkräfte gar nicht mehr gibt, um mit diesen IT-Herausforderungen umzugehen. Und wenn wir immer weniger qualifizierte Beschäftigte in Behörden haben, die für den regelmäßigen Ablauf all der Verwaltungsvorgänge verantwortlich sind, dann bietet künstliche Intelligenz eine große Chance. Und dann ist jetzt der Moment, auch die Türen zu öffnen und Wege zu bereiten, um mittels künstlicher Intelligenz produktiver zu werden, um das Wissen in Behörden miteinander zu vernetzen und zusammenzubringen. Cloud ist die Voraussetzung für künstliche Intelligenz, denn nur so können wir all das Wissen, die Daten auch wirklich sinnstiftend zusammenbringen und auswerten. Hier voranzugehen, das ist eigentlich eine weitere zentrale Aufgabe auch für den Staat und für die Politik.
Sie als kluger Kopf von Microsoft, schauen Sie für uns in die Glaskugel. Wie geht's mit KI weiter? Wo stehen wir in 10 Jahren?
Ich glaube, dass wir in Deutschland gute Voraussetzungen haben. Wir haben das angesprochen, ob das die digitale Infrastruktur ist, wo wir als Microsoft jetzt selber investieren und erhebliche Beträge auch in eigene Rechenzentren stecken werden, wo wir genauso gut aber auch bei den Innovationskapazitäten und beim Humankapital gute Voraussetzungen haben, diesen Weg weiterzugehen. Und wenn das die Voraussetzung ist, wenn wir das schaffen, dann sollte es möglich sein, mit Hilfe von KI-Wendungen quer durch die gesamte Breite der Gesellschaft und der Wirtschaft auch wirklich zu einer immer besseren Arbeitsteilung zwischen Mensch und Maschine zu kommen. Der Mensch ist der Pilot, der Mensch ist hier immer im Mittelpunkt, aber die berühmten angesprochenen Co-Piloten helfen eben, produktiver zu sein. Sie helfen, erste Entwürfe zu entwickeln. Sie helfen, Routinetätigkeiten auszulagern, damit wir als Gesellschaft, die ja gewisse demografische Herausforderungen hat, auch gewisse ökonomische Herausforderungen hat, dank dieser Vorzüge, dank dieser Technologien in der Lage sind, auch unsere Zukunft besser zu bewältigen.
Wir sind sehr gespannt, was kommt. Wir haben auch schon über den Buchdruck gesprochen. In welche Vergangenheit springen Sie am liebsten zurück, Herr Dirke?
Also ich springe am liebsten immer in die unmittelbar vor uns liegende Vergangenheit zurück. Je weiter zurück das liegt, desto weniger interessant ist es für mich persönlich. Das liegt aber auch daran, dass je näher an der Gegenwart wir sind, die Menge des Materials, die uns zur Verfügung steht, immer größer ist und immer bunter ist. Und auch da ist künstliche Intelligenz übrigens ein ganz hervorragendes Werkzeug, um gewissermaßen das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen. Die Fähigkeit von Microsoft Copiloten zum Beispiel, Zusammenfassungen zu erstellen, die mit jeder neuen Zusammenfassung meinen eigenen Neigungen besser entspricht, ist ganz faszinierend. Und ich kann wirklich nur jedem und jeder empfehlen, das mal auszuprobieren. Das Summary wird von Mal zu Mal besser und ich bin teilweise überrascht, dass es bessere Worte findet, als ich selber finden könnte.
Ein wunderbares Schlusswort. Ob die KI das so gefunden hätte, weiß ich nicht. Ich danke Ihnen sehr für dieses Gespräch.
Vielen Dank.
Ein interessantes Gespräch mit Wolfgang Dirker, General Manager Corporate External and Legal Affairs und Mitglied der Geschäftsleitung bei Microsoft Deutschland GmbH und außerdem Dr. Phil der neuesten Geschichte. Ich freue mich, wenn es Ihnen gefallen hat und bis zum nächsten Mal.